Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Selbstverwaltung war immer wieder ein Thema in unserem Podcast. Doch was bedeutet das konkret für den Schulalltag? Wie verändert es das Verhältnis zwischen Lehrkräften, SchülerInnen und Eltern? Und wo liegen die größten Herausforderungen? Willkommen zu Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Am Mikrofon begrüßt euch Jean-Pierre Aguiar-Durañona. Unsere heutige Gästin ist Elisabeth Wispler, Psychologin und Geschäftsführerin am Seminar für Waldorf-Pädagogik in Hamburg. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Schulorganisation besprechen wir heute Arbeitsformen, historische Ansätze und aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Selbstverwaltung in Schulen ein funktionierendes Miteinander ermöglichen kann und welche Ansätze Waldorfschulen in diesem Bereich verfolgen. Elisabeth, wie schön, dass wir uns hier im Studio treffen können.
Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Spannungsfeld Selbstverwaltung. Was bedeutet Selbstverwaltung konkret in einem schulischen Kontext in der Waldorfschule? Wie unterscheidet sich das von traditionellen Managementformen in Schulen?
Selbstverwaltung ist ja zunächst einfach mal eine Idee oder ein Ideengebäude, das verschiedene Aspekte hat. Ich würde drei unterscheiden wollen. Da ist zum einen diese Idee der institutionellen Unabhängigkeit. Da geht es um eine Abgrenzung nach außen. Das baut schon auf die Ideen bei Steiner der Bildungseinrichtungen unabhängig. Oder für Steiner sollten Bildungseinrichtungen unabhängig von ökonomischen und wirtschaftlichen Einflüssen sein. Und das lebt bis heute. Ich habe viele Menschen gefragt und diese Idee der Autonomie, der Idee der wir bestimmen unsere Schule selber, die lebt bis heute ganz präsent. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, das ist die Idee, dass Führung gemeinschaftlich passiert, dass man kollegial die Schule verantwortet. Eine Art kooperativer Führung, was das allerdings konkret heißt, kann sehr unterschiedlich sein. Und da gibt es traditionelle Ideen, die eher basisdemokratisch sind. Heute sind die Ideen vielschichtiger. Vielleicht kommen wir da später noch drauf.
Ja, ich glaube schon.
Und dann gibt es den dritten Teil und der ist für ganz viele tatsächlich der wichtigste im Alltag und er wird auch praktisch erlebt. Und zwar die Schule soll so organisiert sein, dass man für seine pädagogische Arbeit Freiräume hat, dass man nicht eingeengt wird. Die Organisation soll nicht zwingend sein. Was das konkret heißt, ist natürlich im Alltag zu finden, aber es ist ein starkes Ideal, das für viele eine wichtige Voraussetzung für ihre Lehrtätigkeit ist.
Jetzt, dass du das Wort Voraussetzung machst, also sagst, welche Herausforderungen dann entstehen bei der Umsetzung von Selbstverwaltungsmodellen an Waldorfschulen?
Naja, das sind starke Ideen, aber sie sind natürlich spannungsreich.
Ja.
Ich habe sehr viele Menschen gefragt, wer führt ihre Schule? Und habe gleichzeitig an denselben Schulen sehr widersprüchliche Antworten gekriegt. Da sind die einen, die sagen, wir als Kollegium, gemeinsam. Und erleben das auch als Wirklichkeit. Wir verantworten gemeinsam unsere Schule. Andere sagen, unsere Gremien. Klar, die Führungsstruktur in ihrer ganzen Differenziertheit. Manche sagen, unsere Gremien oder wir führen an verschiedenen Stellen gleichzeitig. Oder haben ein differenziertes Leitungssystem. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, jeder an seiner Stelle.
Mhm.
Und das ist natürlich ein starkes Führungsbild, weil da ist ganz viel unternehmerische Energie drin.
Mhm.
Viele Unternehmen würden sich das wünschen, dass viele sagen, jeder führt an seiner Stelle.
Ich meine, das wäre schön, ne?
Ja, genau, das ist ein Unternehmensbild, das haben ganz viele.
Ja.
Oder diese Sehnsucht, dass das so wäre und gleichzeitig ist es ja spannungsreich.
Mhm.
Wenn eine einzelne Initiative sozusagen das Konzept durchbricht, dann ist eine Spannung da. Personalarbeit funktioniert in diesen Systemen natürlich schwieriger, wenn der Einzelne auf seinen Freiraum pocht und das auch Konzept ist. Genau, also es ist ein in sich anspruchsvolles System oder anspruchsvolle Erwartungen und die so in eine soziale Form zu gießen, ist herausfordernd, in jedem Fall.
Man spricht stets über die drei Säulen an der Waldorfschule. Ne? Also du hast LehrerInnen, hast Eltern und SchülerInnen.
Mhm.
Welche Rolle spielen diese in der Selbstverwaltung und wie kann man alle Beteiligten effektiv einbinden?
Die Eltern haben schon immer eine wichtige Rolle. Die meisten Schulgründungen gingen von Eltern aus. Das heißt, es wurde direkt aus dem Bedarf für Kinder und Eltern gegründet. Und gerade in den Anfangsphasen haben die Eltern oft eine ganz große Rolle gehabt. Und manchmal waren sie sogar wirklich die treibenden Kräfte, die die Schule am Anfang wesentlich geprägt haben. Ich kenne eine Schule, die musste sich dann aber auch ein Stückchen von diesem Elterneinfluss emanzipieren, um dann wirklich zu sagen, wir sind aber auch eine professionell-pädagogische Einrichtung. Und die Lehrer mussten erst ihre Position finden. Ich glaube, heute sind die meisten Schulen weit davon entfernt und es ist ganz selbstverständlich in erster Linie eine Schule, die von den Lehrern und LehrerInnen getragen wird. Und trotzdem spielen Eltern weiter eine wichtige Rolle. Und da gibt es dieses traditionelle Bild vom Backen, Basteln und Blechen, glaube ich.
Ja, ja.
Auch das ist, glaube ich, vorbei, weil sich die Lebensentwürfe verändert haben. Und viele Eltern wollen diese etwas dienende, begleitende Rolle nicht mehr in der Intensität übernehmen, wie das vielleicht mal üblich war. Und trotzdem sind einzelne Eltern zu ganz viel Einsatz bereit. Und Schulen sind ja auch ein geschlossenes System und da können die Eltern als sozusagen nahe Fremde spannende Rollen übernehmen. Zur Reflexion, zur Professionalisierung im wirtschaftlichen Bereich. Im Vorstand haben sie das immer schon getan. Ich kenne Schulen, wo die auch wirklich bis in die Schulleitung mit hineingenommen werden in Personalarbeit, um der Schule weitere Perspektiven zu geben. Und das kann eine ganz spannende Ergänzung sein. Jetzt bin ich erst bei den Eltern als Ergänzung zum Kollegium. Wie da die SchülerInnen in eigenen Gremien dazu stehen, wie sie Einfluss haben, ich glaube, das ist in den Schulen sehr verschieden und vielleicht auch nicht überall so ausformuliert wie bei den Eltern, schon traditionell.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. In deinem Promotionsprojekt im Fachbereich Bildung an der Alanus und Hochschule hast du das Thema Selbstverwaltung wissenschaftlich untersucht und deine Forschungsergebnisse anschließend in einem Buch veröffentlicht, das seit März, glaube ich, dieses Jahres in der Edition Waldorf erhältlich ist. Welche zentralen Erkenntnisse hast du in deinem Promotionsprojekt über die Selbstverwaltung am Waldorfschulen gewonnen?
Keine Grafik und ein Buch in drei Sätzen. Ich glaube, das erste ist ein Gefühl. Ich bin positiv daraus gegangen. Ich hatte das Gefühl, ich habe 6 wunderbare Schulen untersucht, die für sich lebbare Formen gefunden haben. Sicherlich jeder auch in sich immer spannungsreich. Keiner hat einfache Antworten. Keine Antwort ist für immer und fest. Ich habe einen Geschäftsführer angerufen und der sagte, ach, das untersuchen Sie noch. Wir sind schon wieder viel weiter. Ein Gremium haben wir schon wieder abgeschafft.
Okay. Ja.
Also es ist ein lebendiges Konstrukt und trotzdem bin ich mit einem ganz positiven, optimistischen Gefühl daraus gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ja, es gibt Formen, die für diesen jeweiligen Ort lebbar und positiv sind.
Welche Best Practices konntest du anderen Organisationen oder Gemeinschaften empfehlen, die mehr Mitbestimmung und demokratische Teilhabe anstreben? Ich weiß, es ist schwierig, du hast es auch schon betont, also ich kann das nicht irgendwie so, weil jede Schule war anders und so weiter und so fort, aber gibt es wahrscheinlich auch ein paar Sachen oder Punkte, wo man sagt, okay, das wäre auch was, wo ihr irgendwas nachdenken könnt?
Also ich würde gerne noch ein bisschen schärfen und zunächst mal auf die Führungsarchitekturen schauen. Also wie ist die Schule, wie ist da, wird da Führung verstanden? Ich habe vorhin von den verschiedenen Führungsansprüchen in der Schule geredet. Dafür hat sich eine Art Führungsprinzip entwickelt, das eigentlich alle Schulen kennen. Ich glaube nur nicht alle mit der gleichen Systematik durchführen. Das ist diese Idee der Delegation. Mhm. Klassischerweise delegiert ja ein Vorgesetzter ein Verantwortungspaket an einen Untergebenen. Hier wird die Idee buchstäblich auf den Kopf gestellt und das Kollegium delegiert einen Verantwortungsbereich an einen Einzelnen oder eine Gruppe. Eigentlich immer zeitlich befristet und funktional verschiedene Aufgaben. Das heißt, es ist ein Organigramm auf vielen Schultern oder eine bewegliche Struktur, die dadurch im Kern schon mal anders ist als eine klassische Pyramide. Dennoch gibt es ganz klar Führungsverantwortung und der Idee nach ist diese Delegation dann auch wirklich verantwortlich für diesen Bereich und entscheidet auch letztverantwortlich. Nicht alle Schulen leben das so konsequent, aber das wäre die Idee. Und diese Idee wird aber dann im konkreten Schulalltag oder in der Schulführungsstruktur, in der Aufteilung der Verantwortlichkeiten sehr unterschiedlich ausgedeutet. Und da gibt es, um jetzt mal so eine Polarität aufzumachen, gibt es Schulen, die wirklich sehr stark eine Schulführung delegieren, unterschiedlich groß. Mir fällt da Rieselfeld in Freiburg ein, die eine 10-köpfige Schulführung haben. Und diese 10-köpfige Schulführung hat dann ist wieder aufgeteilt in 4 Ressorts. Und das ist die Pädagogik, Personalarbeit, Finanzen und Bauen und ein Entwicklungsressort. Und die verantworten ihre Teilbereiche und stimmen sich bei Übergeordnetem untereinander ab, lassen sich aber wie in allen Schulen regelmäßig von der Konferenz beraten. In der Regel entscheiden sie auch nicht gegen die Konferenz.
Okay.
Aber die Verantwortung liegt in dieser Schulführung. Und das ist ein eher zentrales System. Und die Kollegen und Kolleginnen in dieser Schule waren, mit denen ich gesprochen habe, sehr erleichtert über die gefundene Klarheit und sagen, gerade dadurch entsteht für sie Freiraum im Pädagogischen.
Okay, interessant.
Ja. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt so eine Tendenz seit 10, 20 Jahren, wo man immer mehr Richtung Zentralisierung geht. Und es ist eigentlich eine gegenläufige Tendenz zu vielen Entwicklungen im Agilen, in sonstigen modernen Unternehmensformen, die eigentlich gerade ins Egalitäre wollen. Und das Spannende ist eine andere Schule, die ich wie so ein Gegenbild empfinde, die auch in sich ganz zufrieden ist mit ihrer Arbeitsweise. Und das ist hier in Hamburg, in Bergedorf.
Ja, die ist gut auf jeden Fall.
Ja, ich war total beeindruckend, weil die sagen, wir führen als Kollegium die Schule. Wir sitzen mit 20, 30 Menschen im Kreis und wir sind die Schulführung. Aber entschieden wird hier nichts, sondern sie delegieren ganz systematisch Aufgaben in kleine Gruppen. Aber sie nehmen diese kollegiale Verantwortung ganz ernst und haben ganz klare Prozedere der Beauftragung, der Feedbackprozesse in die Gruppe und dann auch wieder der Rückkopplung und der Abgabe der Aufgabe. Und da sind die extrem geschult. Und durch diese Prozessführung bekommen die das hin, dass sie als Gruppe Aufgaben immer wieder an Einzelne geben und auch wieder zurücknehmen. Mhm. Also da ist eine ganz große organisationale Disziplin, wenn man so will. Also das sind schon mal zwei so ganz gegensätzliche Beispiele, wo man leider dazu kommt, dass es keine einfache Antwort gibt,
ja,
auf
klar,
Ihre Frage.
Klar, klar. Ja, aber trotzdem gibt es sowieso auch irgendwie so Wege, um irgendwas zu machen, um zu gestalten, die eigentlich auch noch immer noch positiv sind.
Auf jeden Fall. Und es gibt vielleicht auch noch ein Stückchen übergeordnete Kriterien, die dann doch an allen Schulen, die für sich da gute Wege gefunden haben, gelten, bei der Unterschiedlichkeit der konkreten Struktur. Mhm. Und das ist sowas, dass sie diese Idee der Delegation ernst nehmen. Also wenn jemand eine Aufgabe kriegt, dann hat er sie auch. Und dann passiert nicht so alte Muster, die manche in Schulen kennen. Man schickt sie los, lässt sie mal entwickeln und sagt nachher die Gruppe oder die Konferenz, ach nee, das wollten wir auch nicht.
Ja.
Dann verbrennt man Initiative. Und dann wollen die Menschen auch nicht mehr Führungsaufgaben übernehmen.
Ja, klar, klar. Gibt es auch andere Fehler? Weil das sehe ich eigentlich tatsächlich als einen Fehler, den man eigentlich vermeiden kann, wenn man einfach die Schule auf Selbstverwaltung umstellen will. Gibt es auch andere Fehler, die man vermeiden soll?
Ja, da würde ich gerne mal den Bogen in die Geschichte machen. Und zwar Selbstverwaltung wurde lange sehr basisdemokratisch ausgedeutet. Ein ganz prägendes Buch war von Stefan Leber, die Sozialgestalt der Waldorfschule 1974. Und das beschreibt ganz viel von dem Selbstverständnis, was Schulorganisation heute an Schulen noch ist und ist für viele, glaube ich, so eine Blaupause. Hm. Und das hat die Vereinsform, die Eltern-Lehrer-Trägerschaft, das sind ganz wichtige Pfeiler, die bis heute gelten. Aber es war auch eine relativ demokratische Ausdeutung. Also das Kollegium als Ganzes war das wichtige Organ und das gehörte wohl auch in seine Zeit. Die große Gründungswelle war in den 70er und 80er Jahren. Und da sind natürlich mit den Studierenden und der Studentenbewegung, der war Führung und Autoritäres fremd. Man hat sich dagegen gewehrt und hat letztlich Selbstverwaltung als Betriebsdemokratie ausgedeutet. Hm. Und man kommt zu diesen Formen, man setzt sich in eine Runde und entscheidet alles gemeinsam. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Gründungsphasen, weil das ein sehr integrierendes Instrument ist, durchaus funktioniert hat. Wenn noch alle begeistert sind, dann will man an allem teilhaben, dann will man alles mitsprechen, dann ist das irgendwie natürlich.
Ja.
Ab den 90ern spätestens wird sowohl in den Interviews, die ich geführt habe, als auch in ganz vielen Artikeln zunehmend ähnliche Probleme beschrieben, die, glaube ich, bis heute immer wieder auftauchen. Und das ist die Ineffizienz, dass die unendlichen Sitzungen, also die kraftraubenden Konferenzen, das nicht auch zum Ende kommen, aber halt auch solche Phänomene wie Verantwortungsdiffusion, also nachher will es keiner gewesen sein, das Phänomen der Macht und der informellen Macht, ich möchte das gar nicht so negativ formulieren, weil wenn erstmal ein verantwortungsarmer Raum ist, müssen Menschen die Verantwortung, dann kann man ihnen ganz dankbar sein.
Ja, ja.
Das heißt, es waren oft wahrscheinlich Menschen, die in die Bresche gesprungen sind, aber man hat ihnen nie formal das Amt übergeben und dann kann man es nachher auch nicht mehr zurücknehmen.
Ja, klar.
Und dann wird es, und es ist nicht besprochen, für neue Generationen, also für damals Junge, war das zum Teil tatsächlich ganz schlimm, als sie an die Schulen kamen, weil sie A, nicht verstanden haben, wie entschieden wird und B, das Gefühl hatten, sie sind dem ausgeliefert. Und dann ist natürlich dieses einerseits Macht erleben mit demokratischem Oberfläche, das macht wütend.
Mhm. Ja.
Genau. Und das ist so ein, ich glaube, das ist aus der Geschichte Probleme, die auf jeden Fall in den 90er Jahren oder weit verbreitet waren und die es bestimmt bis heute alle gibt.
Wie kann man einfach dagegen sich wehren? Wie kann man das besser machen?
Das ist ja genau diese Idee der Delegation, die versucht genau diesen Anspruch, einerseits will man ja gemeinschaftlich verantwortlich sein und irgendwie Rückkopplungsformen haben, Beteiligungsmöglichkeiten haben und andererseits aber auch klare Verantwortlichkeiten. Und das wäre dann dieses Führungsprinzip, dass das versucht zu integrieren. Dass das nicht immer alles funktioniert, ist ja völlig klar. Und
ja,
dass die, aber es gibt so eine Sehnsucht manchmal, das ist mir neulich bei einem Kollegen begegnet, der sagte, wir müssen zu einer klaren Schulleitung. Die soll alles entscheiden. Die wird komplett freigestellt. Und dann erzählt er mir, dass er letztlich dann auch dahin gekommen ist. Wahrscheinlich wird es dann nicht leichter. Dann haben wir nur andere Probleme.
Mhm, klar, klar, hat man die Probleme, die man in der Regelschule auch heutzutage hat.
Wobei auch die Regelschulen sich stark darum bemühen, Leitung auf mehrere oder Verantwortungsbereiche auf mehrere Schultern zu geben. Also da ist die Bewegung eigentlich auf jeden Fall auf der Diskussionsebene im Akademischen ganz klar dahin, weg von der zentralen Funktion hin auf die vielfache Verantwortung, einfach um näher ans Leben ranzukommen.
Mhm.
Und aus der schlichten Tatsache, dass, wie in Waldorfschulen auch, es schwer ist, Menschen zu finden. In Regelschulen vielleicht noch mehr. Es wird überall erzählt. Schulleitungen werden wahnsinnig gesucht.
Ja.
Und die Rolle wollen viele nicht übernehmen.
Nee, da ist man einfach so voll in der Gewährleistung auch. Das will man nicht machen. Du hast auch gesagt, dass die Probleme, denen sich die Schulen in deinem Projekt stellen mussten, oft vergleichbar waren. Die Lösungen aber sehr unterschiedlich.
Ja.
Was für Schwierigkeiten haben die Schulen gemeinsam erlebt und wie haben sie sich trotzdem für verschiedene Ansätze entschieden?
Mhm. Wir sind noch in dem Bereich der Führungsarchitektur.
Ja, genau.
Neben den sozusagen aus der Geschichte kommenden Problemen, die alle Schulen geschildert haben, gibt es auch für diese Art der Führung auch besondere Schwierigkeiten, zum Beispiel die Beauftragung. Wenn man sich auf ein Führungsprinzip mit wechselnden Verantwortlichkeiten einigt, ist dieser Moment natürlich ein ganz wichtiger, wie so ein neuralgischer Punkt. Und gleichzeitig kennen ganz viele diese etwas trägen, müden Momente, wer macht's denn?
Mhm.
Und alle gucken sonst wohin, keiner will anwesend sein und nachher macht's der Gutmütige, der schon ganz viele Aufgaben hat. Und das ist ja total schade.
Ja.
Dann wird der Führungsauftrag wird so eine Last. Und man versteht es nicht als ja, wir können das. Und es gibt auch Wahlverfahren in großer Runde für diese großen Positionen, wie zum Beispiel die Schulführung. Die wurden von vielen Schulen als nicht dienlich, um es schön zu sagen, empfunden. Wenn man plötzlich in der vor allem eine lebenswichtige oder biografisch entscheidende Entscheidung treffen muss und sich dann eher dagegen entscheidet, weil plötzlich irgendwie wurde man gewählt und war vielleicht gar nicht vorbereitet oder es kommt dann der Viert-Fünft-Priorisierte nimmt letztlich das Amt und hat ganz wenig Rückenwind, weil er nicht das Gefühl hat, wow, ich werde gewollt, sondern ich mach's halt.
Ja.
Und das ist schade. Und da gibt es zum Beispiel, das ist so einer der Punkte, wo sich unterschiedliche Lösungsansätze rausgeschält haben. Die eine Schule, die vertraut sehr auf Einzelinitiative. Die sagt, wir brauchen diese großen Runden viel weniger, als das traditionell ist. Und haben gesagt, wir vertrauen zwei Menschen diese Aufgabe an. Und diese Menschen gehen durch unser Kollegium und sprechen mit allen und fragen, hast du Interesse an Leitungsaufgaben? Und dann ist nicht so sehr die Frage, darfst du das machen, sondern wie machen wir Führung möglich?
Mhm.
Wie können wir die Stelle oder die Aufgabe so formen, dass sie auch in deine Biografie passt?
Sehr schön.
Und wie gucken wir dann auch im Kollegium, dass die Lasten fair verteilt werden? Und bisher, das ist natürlich, dieses Instrument ist noch nicht so alt, aber bisher haben sie immer Menschen vorgeschlagen und alle waren ganz glücklich. Und wir haben alle anderen erzählt, sie sind so froh, dass sie diese etwas belastende Aufgabe, wer macht's denn jetzt, in der großen Runde nicht mehr stellen müssen.
Ja, super, super. So, Elisabeth, wir haben eigentlich jetzt über die Führungsarchitektur auch gesprochen. Mir fällt aber auch so die Frage der Personalarbeit. Was kannst du auch dazu ergänzen?
Ja, wenn wir über die Führungsarchitektur sprechen, meinen wir tatsächlich oder meine ich jetzt die Verantwortlichkeit für die pädagogische Konzeption, die kollegiale gemeinsame Verantwortung und Entwicklung der pädagogischen Aufgabe. Und natürlich gibt es unternehmerisch begleitende Aufgaben. Da gibt es die Geschäftsführung und das ist schon seit vielen Jahren in den meisten Schulen üblich, dass sie professionell dazugenommen wird, also dass die gesamte unternehmerische, bauliche Verantwortung professionell erledigt wird. Und jetzt gibt es noch den Bereich der Personalarbeit und der wird traditionell über Personalgremien aus dem Kollegium verantwortet, weil man auch möchte, dass man versteht das als diesen Form der Selbstführung. Man möchte die Arbeitsbedingungen selbst bestimmen. Und die Tradition ist sogar, dass es heißt, der Kern der Selbstverwaltung ist Personalarbeit. Daher kommen diese Traditionen, dass man mit den großen Gruppen zusammensitzt und über Einstellungen, aber auch über Personalgespräche und gegebenenfalls sogar arbeitsrechtliche Schritte entscheidet. Und das ist sehr konfliktanfällig und hat auch zu viel Frustration geführt in der Geschichte. Inzwischen sind es meist delegierte Gruppen und trotzdem bleibt es schwierig. Und warum ist diese Rolle so besonders? Der Lehrberuf ist ein sehr freier Beruf. Der funktioniert nicht über klare Zielvorgaben, über genaue Qualitätsvorgaben. Das und das muss zu dem und dem Moment passiert sein und das kann man abhaken. Das hast du erledigt oder nicht. Sondern es ist ein freier Beruf. Und diese Freiheit ist sogar ganz besonders erwünscht und ist Teil des pädagogischen Konzeptes. Und dennoch muss es ja eine Reflexion zum Arbeitgeber Schule geben, besonders wenn es nicht funktioniert, aber eigentlich auch dann, wenn es gut funktioniert. Das heißt, wie steht der einzelne Lehrer, Lehrerin gegenüber dem Arbeitgeber Schule, auch wenn es nicht funktioniert, aber auch in einem ganz normalen Alltag? Wie ist eine fürsorgliche Personalarbeit möglich? Und das ist in vielen Schulen nicht entwickelt und das ist auch in dieser besonderen kollegialen Tradition, gibt es auch nicht so viele Instrumente, wo man sich abschauen könnte.
Das wäre meine nächste Frage. Gibt es da Instrumente, die man auch benutzen kann? Es ist nicht entwickelt, das heißt, man muss das entwickeln unbedingt, um damit starten zu können.
Also es gibt ganz viele Bemühungen. In den Schulen, in denen ich war, war überall das Bewusstsein für das Thema absolut vorhanden. Was aber auch ein gemeinsames Phänomen war, dass die Zeit oft nicht blieb, gerade für Fürsorgeaspekte, also Gesundheitsfürsorge, regelmäßige Mitarbeitendengespräche wurden nicht überall geführt. Einfach, weil oft dieser Teil im Alltag hinten rüber gefallen ist. Vielleicht einerseits, es gab auch Stimmen, die sagten, wir gestehen uns diese Rolle gegenseitig gar nicht so recht zu, weil sie immer aus dem Kollegialen heraus schwierig ist. Und es gibt, ja, welche Lösungsvorschläge gibt es? In dem wenigen, was ich gefunden habe, ist halt eine Schule, die diesen Bereich sehr, sehr ernst nimmt und tatsächlich drei Gremien für den Bereich Personalarbeit hat. Ist auch eine sehr große Schule. Und da ist ein Bereich tatsächlich nur für Einstellungen und Einarbeitung. In den meisten Schulen hört dann Personalarbeit auf.
Ja.
Die haben noch ein zweites Gremium, das allein die Unterrichtsverteilung und die Pflege der Deputatsverteilungen im System als Aufgabe haben und eine dritte, die die Arbeitgeberrolle hat. Sowohl in der konfliktlösenden und begrenzenden Rolle als auch in der fürsorglich unterstützend entwickelnden Rolle. Ja. Das ist ein beeindruckendes Beispiel. Andere Schulen, die hatte ich jetzt nicht dabei. Ich weiß aber, dass sich da viele Schulen für entscheiden, ist, dass sie wirklich ähnlich der Geschäftsführung externe Menschen dazu einladen, weil sie sagen, Personalarbeit, den ganzen Begleitung, dem Lebenszyklus sozusagen des Einzelnen durch die Organisation, das muss man gut begleiten und das braucht auch viel fachliche Expertise.
Okay, aber das klingt auch nach einem guten Ansatz oder einem guten Startpunkt, ne? Also wenn man sowas mit den drei Gremien sich auch überlegt, das wäre was Gutes für viele.
Da hat sicherlich die zwei Seiten, das einerseits sind es weitere Gremien und es ist weitere Arbeit. Es gibt aber auch Menschen, die sagen gerade, dass wir uns auch in dieser Personalrolle gegenseitig führen oder uns gegenseitig die Regeln geben, ist auch eine der Stärken, die wir haben. Wir wollen gerade diesen Aspekt nicht abgeben. Aber das wird unterschiedlich gesehen.
Ja, okay. Als Geschäftsführerin des Waldorf-Seminars in Hamburg hast du auf eine Art täglich mit der Ausbildung zukünftiger LehrerInnen zu tun. Wie siehst du die Rolle der Selbstverwaltung an Waldorfschulen im Hinblick auf die demokratische Bildung und die LehrerInnenausbildung?
Ich glaube tatsächlich, dass das einer der großen Stärken auch der Waldorfschulen sein kann. Ich nehme es mal als kann. Wenn man erlebt, dass soziale Wirklichkeit gestaltbar ist, dann ist das ein ganz starkes Umfeld für die Studierenden, für die SchülerInnen in dem Fall und absolut Teil des pädagogischen Konzeptes. Und das gilt natürlich besonders, wenn es dann auch noch ernst genommene Gremien für Schülerinnen und Schüler gibt, die sich an diesen Entscheidungsprozessen beteiligen können. Also ich glaube, das kann ein ganz wesentlicher Teil der demokratischen Bildung sein, ist aber auch hochgefährdet, weil wenn es nicht funktioniert, bekommt man geradezu ein gegenteiliges Bild. Und wenn Schüler und Schülerinnen erleben, da entsteht eine Entscheidung an und auch die Kollegen und Kolleginnen verdrehen die Augen, dann entsteht natürlich ein gegenteiliger Effekt, sogar fast eine Ermüdung oder das Gefühl von, das geht hier ja gar nicht. Und das wäre schade, aber ich bin Optimistin und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Teil des pädagogischen Konzepts sein kann.
Welche Zukunft siehst du denn für das Modell der Selbstverwaltung in Waldorfschulen? Gibt es bestimmte, sagen wir mal so, Entwicklungen oder Trends, die dieses Modell in Zukunft unterstützen oder eher gefährden können? Wir können jetzt mit unterstützen anfangen und danach gehen wir in die Gefahren.
Ja, genau. Ja, das ist eine große Frage. Ich versuche ein bisschen aufzuzählen Aspekte, die jetzt nicht alle nur direkt miteinander zusammenhängen. Ich glaube, das Erste ist diese Idee der Delegation oder der Führung auf vielen Schultern tatsächlich ernst zu nehmen. Das heißt auch, dass die, die nicht führen, die Führenden lassen. Das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Überhaupt, und das ist vielleicht der optimistische Teil, es gibt inzwischen viele Beispiele, an denen man sich Wege anschauen kann. Es muss nicht mehr jeder das Rad von vorne erfinden. Und das ist das was, wo ich denke, gerade was die Führungsstruktur angeht, da gibt es schon eine Art von, auf jeden Fall einen prinzipiellen Standard und viele Beispiele zum Anschauen. Das ist was Schönes. Was wichtig ist, ist auch der Führung und den Führungsaufgaben Freiräume schaffen. Vielleicht auch manchmal zu gucken, haben wir nicht ein wahnsinnig großes Deputat an Lehrstunden? Müssen wir das vielleicht sogar, damit wir uns nicht immer alle gleichzeitig so doll belasten, ein Stückchen reduzieren, um Führungsaufgaben Raum zu schaffen?
Ja.
Dann gibt es halt parallel die ganze Entwicklung des agilen Arbeitens. Und wenn man sich da die Methoden anschaut und die Experimentierfreude, kooperative Entscheidungsprozesse, kooperatives, agiles Arbeiten, da ist ein solcher Methodenraum, da könnten sich die Waldorfschulen noch ganz anders dran bedienen oder abschauen oder auch in eine Freude kommen, dass man aus diesem manchmal etwas schweren in großen Runden rauskommt, in eine beweglichere Form der Selbstgestaltung kommt. Hm. Auf jeden Fall. Es gibt aber noch ganz andere Themen. Jetzt waren wir eigentlich bei Führungsstruktur und ein ganz wichtiges Zukunftsthema, glaube ich, ist die Gestaltung der Personalarbeit.
Ja.
Und eine, wie findet man eine Führungsrolle? Oder nochmal anders formuliert, wie findet man die Rolle des Arbeitgebers Schule? Und zwar in einer kollegialen Struktur. Eine kollegiale Struktur hat ganz große Kraft. Und ich habe ganz viele Kollegen und Kolleginnen gefragt, was gibt euch Kraft? Und sie haben, ein ganz großer Teil hat gesagt, letztlich Kollege und Kollegin sein, Verbundenheit, zusammengehören, sich schützen bei der Arbeit, sich beraten, gemeinsam pädagogische Konzepte entwickeln. Und diese Qualität der Zugehörigkeit ohne formale Zuweisung, aber auch nicht privat, ist eine ganz große Ressource. Und das ist auch in allen Studien, die es zu Waldorfschulen gibt oder überhaupt zu Kollegien. Das wird nicht nur, das ist, glaube ich, grundsätzlich ein kollegiales Phänomen. Da ist das eine ganz große Kraft.
Mhm.
Aber es hat halt auch eine andere Seite. Wenn man sich gegenseitig schützt und stützt bei der Arbeit, will man sich auch nicht kritisieren. Man lässt sich frei. Und das ist auch ein systematisches Thema. Das ist wie so eine Schattenseite oder ein dass es immer mitzudenken gibt, dass es in den Strukturen schwer fällt, zu sagen, das geht nicht. Oder wir haben die und die Qualitätsvereinbarungen, was du tust, es passt da nicht rein. Und das war auch an allen Schulen Thema. Das wird als ein ganz wichtiges Thema wahrgenommen. Und da ist wirklich eine, glaube ich, ganz offene Frage, was für Formen der Personalarbeit findet man, die in diese kollegiale, starke Struktur passen?
Ja.
Und welche Rolle hat da der Arbeitgeber Schule? Weil Begrenzung wird ganz viel eingefordert.
Ja, man kennt auch dieses Bedürfnigkeit, die Waldorf, sagen wir mal so, Waldorf-LehrerInnen haben, auch Frieden immer auch zu gestalten. Und das ist da auch so, Konflikt ist auch nicht so, oder Reibungen sind auch nicht so beliebt, sagen wir mal so. Oder man kommt einfach damit auch überhaupt nicht klar.
Also tatsächlich sagen das auch alle Studien, dass es ein Thema gibt mit Konfliktkultur und Feedbackkultur, dass man sich da eher zurückhält. Und diese Personalgremien, die es ja häufig gibt, sind ja oft aus dem Kollegium gewählt. Das hat ja eine bestimmte Stärke, aber es sind auch schwierige Rollen. Viele, die diese Funktion haben und mir das erzählen, sagen, sie gehen auch wieder raus. Keiner möchte sich eigentlich, oder vielen fällt es schwer, sagen wir es so, sich aus dieser kollegialen Ebene heraus. Man möchte nicht über seine Kollegen urteilen müssen. Aber diese Funktion muss es geben und sie wird auch ganz stark gewünscht. In einer Schule, wo das sehr ernst genommen wird, haben mir gerade die Kollegen und Kolleginnen, die nicht in diesen Gremien waren, gesagt, wie angenehm sie es finden, dass Konsequenzen gezogen werden. Dass es arbeitsrechtliche Prozesse gibt, dass Konflikte entschieden werden. Das ist an dieser Ebene und das entlastet die Schule ungemein. Und welche Formen dafür sind, da gibt es noch nicht viele Beispiele, anders als in der Führungsstruktur.
Hm. Siehst du da auch Risiken? Also welche Risiken siehst du da in dem Fakt, dass diese Konsistenz oder diese pädagogische Konsistenz zu internen Konflikten führen kann?
Da sind ganz große Risiken drin. Ich habe auch gefragt, was kostet euch am meisten Kraft in der Arbeit? Und es war immer eigentlich spaltendes, trennendes, konfliktäres und nicht umgesetzte Prozesse. Und wenn man sagt, kooperatives Arbeiten kann besonders schnell dahin führen, dass der Gesprächsbedarf ist besonders hoch, der Abstimmungsbedarf ist besonders hoch. Und wenn man gleichzeitig keine gute Fehlerkultur hat, ist es gefährdet. Mhm. Und ich glaube, das geht bis hin, wenn mir so viele Menschen sagen, das zieht mir die Kraft aus meiner Arbeit, dann ist das nicht nur ein organisatorisches Problem, sondern dann zieht das die Kraft aus der gesamten pädagogischen Einrichtung.
Ja,
und insofern ist da ein Risiko, aber man kann es auch umdrehen, weil die gegenteilige Frage war, was gibt Ihnen Kraft? Und kraftgebend ist Verbundenheit einerseits, ich sagte es schon, aber andererseits Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, gemeinschaftliche Wirksamkeit. Und das wird von vielen ganz praktisch sehr erlebt. Und das Feuer, mit dem über selbstgestaltete Konzeptentwicklungen, über gemeinsames nach vorne gehen erzählt wurde, und da sagen eigentlich ganz viele, das gibt mir die Kraft auch für die Pädagogik. Also insofern, wenn es schief läuft, sollte man es besser lassen, weil es zieht Kraft.
Ja.
Aber es hat auch eine Menge Chancen.
Ja, ja. Selbstverwaltung klingt auf jeden Fall auch nach mehr Freiheit und Mitbestimmung, aber gibt es auch die Gefahr, dass es so viele Stimmen zu einem Mangel an klaren Entscheidungen führen? Das offensichtlich, würde ich auf jeden Fall sagen. Wie stellt man dann sicher, dass die Selbstverwaltung nicht in diesen endlosen Diskussionen stecken bleibt und handlungsfähig bleibt?
Ich glaube, das ist ganz Gesprächsführung und natürlich klare Verantwortungsstruktur. Wenn jeder über jedes sich auch Gedanken machen muss, dann ist das natürlich, wenn man sich vorstellt, 40 Menschen müssen bei jeder Entscheidung alle Details abwägen, zieht schlicht zu viel Ressourcen, ermüdet, und wir kennen die Folgen.
Hast du da auch, sagen wir mal so, ich komme jetzt zu dir und ich sage, okay, ich möchte jetzt an der Schule und ich möchte jetzt Selbstverwaltung in meiner Schule machen, ich brauche aber von dir 6 Punkte, worauf ich achten muss. Wie kann ich das eigentlich so machen, dass die Selbstverwaltung so gut funktioniert, dass ich eigentlich das auch reibungslos mein Arbeitsleben machen kann? So. Gibt es da Bullet Points, die du da nennen kannst?
Ich würde als erstes sagen, guckt euch an, was ihr habt. Jeder baut auf einer Geschichte auf und jeder hat Dinge, die schon sehr gut funktionieren. Und jeder hat Dinge, die nicht mehr so gut funktionieren. Dann kann man fragen, warum funktionieren die nicht mehr so genau? Und dann kommt man schon auf einen individuellen Weg. Dann muss man aber, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht mehr das Rad von vorne erfinden. Also es gibt auch Beispiele, die vielleicht auf das jetzige Zustand der Schule besonders gut passen. Und dann hatten wir tatsächlich Freiraum schaffen für Führung, die Personalarbeit ernst nehmen und im Entwicklungsprozess sich selbst ernst nehmen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das Wichtigste. Ich habe immer wieder gehört von Geschichten und auch selber miterlebt, dass man denkt, wir gehen jetzt mal einen Organisationsentwicklungsschritt. Wir gucken mal an, was wir machen wollen. Und dann geht viel Energie in so eine Vorwärtsbewegung. Und dann im Alltag geht es wieder unter, weil man sich nicht den Raum genommen hat, weil man den Menschen vielleicht nicht den Raum gegeben hat, das voranzuschieben, oder zeitlich nicht die Kapazitäten in den Konferenzen oder in Wochenenden dem Kollegium gegeben hat. Und dann versacken diese Versuche wieder. Und aus der Organisationsentwicklung kennt man, dass dann hätte man es lieber lassen sollen, weil angeschobene Prozesse, die wieder aufhören, hinterlassen eigentlich nur so ein Gefühl von Machtlosigkeit, Frustration. Also insofern sich selbst ernst nehmen und den Raum schaffen, dass man sich die Zeit und die Ressourcen hat, einen Entwicklungsweg wirklich zu gehen. Und ich glaube, drittens ist es auch wirklich praktisch, externe Perspektiven dazu zu holen.
Ja, das glaube ich auch. Siehst du Selbstverwaltung als ein zukunftsweisendes Modell für alle Schulen? Wo denkst du, wird das in den kommenden Jahren hingehen?
Also wenn ich mir angucke, wie über Leitung geredet wird in öffentlichen Schulen, dann ist es ganz klar eine Bewegung hin von der zentralen Verantwortung auf mehrere Schultern. Wenn ich mir die Waldorfschulen angucke, dann kommt das aus der Geschichte, eher aus der Basisdemokratie, aber auch in ein Führungsmodell auf mehreren Schultern. Irgendwo da wird es sich wohl einpendeln, aber in ganz vielen verschiedenen Formen. Die Praxis sieht dann sehr unterschiedlich aus.
Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wenn du den gesamten Prozess zusammenfasst, wie könnte eine ideale Schule mit Selbstverwaltung aussehen, Wir wissen natürlich, dass es ganz stark von den individuellen Individuen abhängt und so, aber die dort tätig sind, ja, also wie sieht es aus? Wie sieht einfach die perfekte Schule mit Selbstverwaltung?
Konkrete Formen würde ich jetzt nicht nennen, aber vielleicht kann man ein paar Symptome nennen, die dann darauf hindeuten, dass die Arbeitsweise für diesen Ort, auf jeden Fall für diesen Ort und diesen Moment unterstützend ist. Das ist, wenn Schüler und Schülerinnen das Gefühl haben, sie sind an dieser Schule richtig und können sich auch beteiligen. Wenn Eltern ihre Rolle gefunden haben über verschiedene Gremien, wenn es für Eltern aber auch vielfache Formen der Feedbackschleifen gibt, über Gesprächsformate oder auch Evaluationen. Und wenn die Lehrerinnen und Lehrer das Gefühl haben, sie können ihre Pädagogik, sie haben den Freiraum für ihre Pädagogik, haben aber auch ein System, in dem es klare Vorgaben gibt, in dem es klare Orientierung gibt, in dem klar ist, wo welche Entscheidung getroffen ist. Und wenn sie selber die Energie haben, können sie an diesen Entscheidungen mitarbeiten.
Was wünschst du dir für die Zukunft der Schulorganisation in Deutschland?
Ich wünsche mir, dass dieses Augenverdrehen, das einem häufig begegnet, verschwindet und eine gewisse Freude entsteht daran, dass man gemeinsam verantworten darf.
Vielen Dank, Elisabeth.
Vielen Dank.
Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ein Dank geht auch an euch, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich weiterhin darüber. Empfehle gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform Eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weiteren Episoden. Ihr findet uns übrigens auch auf Facebook oder Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge, Gästeempfehlungen etc. sind uns sehr wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschulen.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bund der Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.